Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste. Hallo liebe Skisprung-Fans, das erste Sommer-Grand Prix-Wochenende ist geschafft und man muss sagen, das war doch ein ziemlich ereignisreiches und genau deswegen haben wir in der Flugshow wieder mal sehr viel aufzuarbeiten und wir, das bin einmal ich, Luis Woloch, und heute wieder mit dabei, wie schon in der letzten Woche, unsere Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo.
Ja, du hast auch beim Blick aufs Vorbereitungsdokument gesagt, ja, das könnte ja wieder eine lustige, vielleicht auch ein bisschen ausführlichere Sendung werden. Ich sag mal so, wir hatten schon einfachere und reibungslosere Einstiege in den Sommer-Grand Prix. Ich glaube, zu deiner Zeit lief das alles noch ein bisschen anders.
Ja, also was jetzt natürlich extrem dazu kommt, neues Regelwerk, neuer Gruppenmodus, also neue Wettkampfregelungen, diese testen. Dann kam natürlich noch das dazu, dass die Norweger wieder am Start waren. Das hatte man ja auch noch nie so den Fall. Also es war irgendwie so viel, es wäre schon so viel gewesen, weil ja Frauen und Männer auch zwei Wettkämpfe hatten, das irgendwie euch rüberzubringen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das sortiert bekommen und trotzdem noch auch Sportliche irgendwie kommen. Aber ich habe dir ja schon gesagt, mehr oder weniger am Live-Ticker verfolgt und auch was davor war. Und da habe ich schon gedacht, puh, das ist irgendwie, wird nicht leicht am Montag.
Nee, deswegen habe ich mir auch lange Gedanken gemacht, Mensch, wie ziehen wir das Ganze denn auf? Man könnte natürlich sagen, ja, der Sport soll im Vordergrund stehen, aber irgendwie ist ja das, was im Vorfeld schon passiert ist, die Grundlage dafür. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir müssen im wahrsten Sinne des Wortes mit dem anfangen, was am Freitag passiert ist. Und die allererste Hiobsbotschaft, die wir schon frühzeitig bekommen haben, ist, dass es schon die erste, wahrscheinlich leider schwer Verletzte gegeben hat, nämlich Lara Malsina aus Italien ausgerechnet noch. Die hat sich beim Sprungtraining am linken Knie verletzt. Wir wissen jetzt noch nicht, was ist, denn die Diagnose nach MRT steht an diesem Montag, wo wir jetzt aufzeichnen, erst noch aus. Aber wenn sie Pech hat, droht ihr das Saison und damit auch das Olympia aus. Und das ist natürlich gleich mal eine Botschaft, mit der du so gar nicht in die Saison starten möchtest.
Nein, sehr, sehr bitter. Erstmal natürlich persönlich für sie, natürlich Olympische Spiele zu Hause. Ich glaube, die Chance hat eine Athletin oder ein Athlet, wenn überhaupt, einmal im Leben. Und Knieverletzungen wissen wir alle immer blöd. Und da ist mindestens, wenn es jetzt auch der Kreuzbandriss ist, 6 Monate Pause mindestens. Also da können wir auch ausrechnen, selbst wenn es jetzt optimal laufen würde, dass eigentlich kein Start möglich ist im Februar. Wir sind ja schon im August.
Genau, das kommt in dem Fall noch dazu durch den späteren Saisonstart. Wir hoffen natürlich immer noch mit unserem Kenntnisstand, dass es das nicht ist und drücken ihr auch alle Daumen und wünschen ihr natürlich auch gute Genesung, egal was jetzt sein sollte. Aber es sah zumindest mal nicht gut aus.
Ja, und ich sag mal, wenn sie Glück hat und es ist nicht ein Kreuzbandriss, aber wo sie trotzdem 6 bis 8 Wochen pausieren muss, dann sind wir eben auch schon Ende Oktober. Und klar, sie hat jetzt vielleicht das Glück, dass die italienische Mannschaft insgesamt vielleicht nicht so kompakt und stark ist, dass sie auf jeden Fall dann einen Startplatz bekommen würde wieder. Aber es wird auf jeden Fall nicht leichter und die Sicherheit dann auch wieder zu bekommen. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es vielleicht nicht so schwerwiegend ist, wie es jetzt erstmal aussah. Aber es wird trotzdem nichtsdestotrotz sehr, sehr schwer für sie.
Das muss man definitiv so festhalten, leider Gottes. Und wir haben uns am Freitagabend sehr, sehr lange gedulden müssen, bis wir denn dann mal eine Startliste bekommen haben. Das hatte zum einen damit zu tun, dass die Mannschaftsführersitzung, die es ja vor so einem Wochenende immer gibt, einerseits verspätet angefangen hat. Die war für 18 Uhr angesetzt, fing aber dem Vernehmen nach erst um 19.30 Uhr an und die Startlisten kamen dann auch erst um kurz vor 11. Und das hatte vor allem deshalb damit zu tun, dass ja am Freitag dieses Abnahmeprozedere für die Sprunganzüge stattgefunden hat, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben. Logischerweise verpflichtend für alle, denn du musst ja deinen Anzug erstmal durch die Kontrolle bekommen, bevor du überhaupt starten darfst. Das haben wir in der letzten Folge vielleicht nicht ganz klar herausgearbeitet. Deswegen haben wir uns im Vorfeld auch nochmal kurz abgesprochen, dass es de facto so ist, dass wenn du eben diese Anzugkontrolle nicht bestehst und es darf pro Team nur ein Anzug nachgebessert werden, wenn denn mehrere durch die Kontrolle durchfallen, dann bist du für den Rest des Wochenendes raus und ja, da hast du im Vorfeld schon durchklingen lassen, bist du nicht der größte Fan von, sagen wir mal so.
Also klar, irgendwie müssen sie ja was bestrafen, dass wirklich alle Nationen sich daran halten, wirklich mit regelkonformen Anzügen zu starten. Allerdings habe ich ja auch schon in der, also in der Vorschau auch gesagt, dass ich es sehr schwierig finde beim Anzug, weil der ja doch irgendwie ein arbeitendes Material ist. Und vielleicht hätte man jetzt auch zum Sommercompris sagen können, gut, wir machen jetzt verschärfte Kontrollen, wie wir es angedeutet haben. Der oder die Athletin wird auch gesperrt. Aber vielleicht hätte man mal anfangen können mit einem Wettkampf, weil jetzt gerade die Amerikanerin, die hat es ja ganz doll erwischt, oder die Finnen. Gerade wenn du aus Amerika extra nach Europa anreist und dann sitzt du eigentlich ein Wochenende in Courchevel, sage ich mal, mehr oder weniger fest. Darf es vielleicht Vorspringerin sein oder nicht? Ich weiß gar nicht, was sie jetzt gemacht haben, wenn ich ehrlich bin. Weißt du vielleicht mehr noch, Luis, dazu? Aber irgendwie ist das Wochenende gebraucht, du sammelst keine Erfahrung. Und es kann dir ja nächstes Wochenende wieder passieren, dass du zwar wieder guckst, dass dein Anzug passt, aber es fehlt dann wieder irgendwo und dann sitzt du wieder ein Wochenende nur rum. Und gerade als kleine Nation ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und natürlich, dass dann auch die Verbände nicht ihre eigenen Trainer oder eigenen Athletinnen, Athleten dann noch das, so sage ich, vorwerfen, was macht er denn eigentlich, weil sie sind ja auch Kosten und irgendwann sagen, ey, das tun wir nicht mehr unterstützen. Also ich sehe es noch ein bisschen zwiegespalten. Ich finde verschärfte Kontrollen sehr gut, habe ich mich ja schon dazu geäußert. Aber ob man es ganz extrem so bestrafen muss, bin ich mir noch nicht so sicher.
Ja, und noch dazu kommt ja dann jetzt, wenn wir mal beim Fall von Finnland bleiben, dass die dann selber sagen, ja, wir wissen gar nicht, ob wir es fürs nächste Wochenende überhaupt hinbekommen, weil sie so gesehen keinen adäquaten Servicetechniker haben. Wobei ich mich dann frage, wenn es jetzt um Millimeter ging, wie jetzt im Fall von Eetu Nuusiainen, wo der Anzug 0,5 Zentimeter am Ellenbogen zu groß war und 1 Zentimeter das Bein zu lang. Kriegt man das nicht auch so hin? Was ist da deine Erfahrung, deine Meinung dazu?
Also ich war jetzt auch nicht die beste Schneiderin. Also ich weiß, da muss ich sagen, hatte zum Glück auch Katar immer mal unsere Anzüge genäht. Aber der Stoff ist halt schon dick und zäh und das musst du schon können. Und du brauchst auch erstmal die geeignete Nähmaschine. Klar ist das jetzt nicht das Problem. Aber es haben ja nicht umsonst viele Nationen mittlerweile einen Servicemann, Servicefrau,
Ja.
weil es doch viel Aufwand ist. Du musst ja auch abmessen, dass du auch genau die Stelle triffst. Also gerade am Ellenbogen 0,5 ist ja nun nicht viel. Dass du auch genau die Stelle triffst, dass das dann auch. Du kannst ja nicht nur sagen, ich nähe dort an punktuell 0,5 Zentimeter ab. Das muss ja irgendwie fließend sein, der Übergang. Und auch ein Bein kürzen Zentimeter. Da muss man unten die Bänder abschneiden, also die Gummis, wo man es mit befestigt. Dann ist das ja nochmal versteift. Das ist auch eine wirklich eine blöde Sauarbeit. Und da sitzt du nicht nur mal eben. Das klingt jetzt nicht viel. Aber ja, und dann zu hoffen, dass man es überhaupt so gut hinkriegt, dass die Naht hält. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie streng sie da sind mit Korrektur und. Ja, das ist schon extrem, was da jetzt auch nochmal auf die Nation zukommt, weil du brauchst in meinen Augen den Servicemann, die Servicefrauen, die sitzen nicht umsonst den ganzen Abend. Auch wenn es eigentlich nur um normale Sachen geht. Und es werden ja noch weitere Anzüge gerade im Winter produziert. Also ist ja nicht so, dass es mit einem Anzug getan ist.
Definitiv, ja. Und wie gesagt, das ist ein, ich will jetzt nicht sagen flächendeckendes Problem gewesen, aber man kann ja sich die Nationen mal anschauen, die es da im Vorfeld schon erwischt haben, erwischt hat. Die Finnen waren auch die ersten, die über das Problem informiert haben. Das waren 3 ihrer 4 Springer, die betroffen waren, sodass am Ende nur Wilho Palosaari starten durfte. Dann kam einige Stunden später dann der erste Fall bei den Frauen dazu mit Paula Bartowska. Dazu dann noch die Amerikanerinnen, die du angesprochen hast, Annika Belshaw, Josie Johnson, Paige Jones. Also auch da durfte nur eine von 4 schlussendlich starten. Und der prominenteste Fall, ganz ohne Zweifel sicherlich Nika Vodan aus Slowenien. Die hätte eigentlich ihr Comeback geben sollen nach halbjähriger Verletzungspause. Aber wie wir dann am Samstag erfahren haben, sie hat quasi zurückgezogen zugunsten ihrer Teamkollegin und Namensvetterin Nika Preuz, denn deren Anzug hat auch nicht gepasst. Aber da hat man sich dann eben entschieden, deren Anzug wieder hinzubiegen, beziehungsweise ein zweites Mal durch die Kontrolle zu schicken, nachdem man den angepasst hat. Ist ja nicht gesagt, dass du die Kontrolle dann packst. Es hätte ja sein können, dass sie trotzdem disqualifiziert wird. Aber dann für sie ja auch ein sehr, sehr unglückliches Wochenende. Und da hat sie bei Nika Priert sicherlich was gut.
Ja, na klar hat sie was gut, aber im Endeffekt durfte sie trotzdem nicht starten und es geht ja auch gerade im Winter dann irgendwann um Preisgelder und um Sponsoren und was alles dranhängt. Und das macht man vielleicht mal. Und klar muss man sich auch dann der Rangordnung beugen. Aber ich denke, es ist für beide Athletinnen schwierig, das so. Ich denke auch, also weiß ich nicht. Also ich stelle mir vor, ich wäre jetzt Nika Preuß und so wie ich vielleicht bin, ich weiß ja nicht, wie Nika tickt, hätte ich schon trotzdem schlechtes Gewissen gegenüber der Athletin, die jetzt sich, sage ich mal, in dem Fall opfert für mich.
Bestimmt,
Auch
ja.
wenn ich natürlich gerade die Beste bin und Nika hat es ja auch, sage ich mal, dem ganzen Verband wieder mit ihrem Sieg, da vorwegzugreifen, natürlich belohnt, aber ja, wie oft macht man das? Ich sage mal, im Sommer-Grand Prix geht es jetzt um nichts, aber wenn es dann vielleicht ein großes Ereignis noch ist, ich weiß nicht, ob man da so freiwillig auf seinen Startplatz verzichtet, auch wenn ich weiß, ich springe vielleicht nicht um die Medaille mit, aber man hat da jetzt selber auch nur eine Karriere und die Jahre sind halt schnell gezählt im Leistungssport und puh, auch, also das, wo ich das gelesen habe, das war mir nicht so bewusst, dass man dann doch nochmal, sag ich mal, so ungefähr würfeln darf und sagen kann, den und die Athleten stelle ich jetzt. Ja, und jetzt lassen wir den und die Athleten noch nächsten Tag disqualifiziert werden, weil irgendwas anderes nicht passt. Also, boah, das ist, also ich glaube auch internen Mannschaften dann das so auch die Moral zusammenzuhalten, große Aufgabe.
Definitiv, ja. Und das war ja nicht der einzige Fall im Team der Slowenen, denn auch bei den Männern hat es einen erwischt mit Tyre Eckert. Das war jetzt Nachwuchsathlet, wobei ich mir dann auch so gedacht habe, ja, jetzt bekommt er da mal die Chance. Oder es gab ja noch andere, die dann im Wettkampf disqualifiziert wurden und bestreiten dann so ihren Sommer-Grand Prix-Auftritt. Ist ja sicherlich auch sehr, sehr hart erstmal, ne? Da darfst du einmal in der A-Klasse quasi mitspringen und kriegst dann so eine Nachricht um die Ohren gehauen.
Genau, und dann weißt du ja nicht, wie das auch gehandhabt wird von den einzelnen Teams. Ist der Athlet selber verantwortlich für seinen Anzug? Dann wird er ja doppelt bestraft und sagt er gleich, naja, hast deinen Anzug ja nicht im Griff gehabt. Ich glaube jetzt nicht, dass sie so denken, aber da wird es vielleicht auch irgendwann mal eine Regelung geben. Weil ich sage mal, es ist trotzdem hart umkämpft, das Geschäft. Und in vielen Teams wissen wir selber, ist man froh, dass man überhaupt einen Startplatz ergattert. Ja, gerade wenn ich dann an Team Österreich denke oder ja, jetzt sag mal speziell Österreich. Das ist natürlich dann sehr bitter, wenn du dann noch zum Wochenende fährst, disqualifiziert bist und dann deine Chance vielleicht nächste Saison wieder bekommst und dann ist schon wieder alles anders.
Ja, die weiteren Fälle, die es dann am Freitag noch erwischt haben, das war dann Kevin Bickner und Decker Dean, beide aus den USA, Ilja Misernich aus Kasachstan und die beiden Italiener Alex Insam und Giovanni Bresadola, der ja auch sein Comeback hätte geben sollen nach seinem Kreuzbandriss. Und ja, du hast das Comeback der Norweger angesprochen. Auch da hatten wir schon am Freitag den ersten Fall. Und das ist einer, der eine ganz, ganz lange Strafakte hat, so möchte ich das jetzt mal bewusst formulieren, nämlich Benjamin Östwold, der ist zum 16. Mal in den letzten 6 Jahren disqualifiziert worden. Und also als ich die Hausnummer gelesen habe, da habe ich mir dann auch gedacht, also das ist ja mit Nachlässigkeit eigentlich schon fast nicht mehr zu erklären, oder? Also irgendwann sollte man ja mal daraus gelernt haben.
Vielleicht ist es auch jemand, ich will jetzt den Norweger nicht vorhalten, ich weiß nur, dass es einige Nationen so gemacht haben, dass es wie so ein Testkaninchen ist, was kann ich machen und was ist erlaubt und womit komme ich durch? Will ich ihn jetzt nicht unterstellen, ich weiß auch nicht, wegen was wurde er denn disqualifiziert, weißt du es?
Jetzt aus dem Stand nicht. Ich schaue mal schnell nach unterwegs.
Aber es gibt ja auch, ich komme gerade nicht auf den Namen, der auch oft disqualifiziert wird wegen Gewicht, Sokrawski.
Wladimir
Weil den hat sie ja
Sokrawski.
auch schon sehr oft erwischt. Sei es wegen Gewicht. Man muss ja auch mal gucken, was er jetzt auch die letzten Jahre disqualifiziert worden war. War es wegen Schritt, war es wegen Gewicht? Keine Ahnung. Waren es verschiedene Sachen? Ist es immer das Gleiche? Vielleicht hat er auch, so blöd es klingt, sage ich mal, Körpermaße, die vielleicht auch schwer wirklich einzubinden sind, muss ich auch sagen. Gibt es halt welche, wo es sehr ungleichmäßig ist, wo es da wirklich schwer zu ist, die Maße genau hinzukriegen, ohne ihn jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Aber ich stelle mich ja trotzdem erstmal vor den Athletinnen. Ja, kann man jetzt viel spekulieren. Vielleicht schafft er es auch nicht in der Kontrolle, sich ordentlich gescheit hinzustellen, wie er es machen muss. Ich meine, ausreizen wird trotzdem jeder das System. Also ich würde jetzt auch nicht einen Zentimeter herschenken, um zu sagen, Hauptsache ich komme durch die Kontrolle. Das ist ja immer das Schwierige. Was ich ja wieder sage, ist halt auch ein arbeitendes Material. Und wo als Athlet, wo mache ich das? Also unser Trainer hat ja auch immer gesagt, wir reizen das aus bis zum Schluss. Und du musst aber dann dementsprechend auch genau in dem Zeitpunkt, sage ich mal, richtig stehen, so blöd es klingt, und den Anzug dorthin kriegen, wo er sitzen muss.
Ja, jetzt kommt bei ihm natürlich noch dazu, ist er auch ein sehr, sehr groß gewachsener
Das habe ich
Athlet,
mir
also ich
nämlich gerade gedacht, das meine ich ja
knapp an
mit
die
Körpermaßen,
1,90.
ja,
Ja,
dass man das
ja.
wirklich so hinbekommt mit Schrittlänge. Und das meinte ich ja, ich glaube, das ist schon schwieriger, wenn du ein großer Athlet bist, das noch exakter hinzubekommen, weil der Anzug natürlich noch viel mehr hoch und runter rutschen kann. würde ich jetzt behaupten.
Definitiv, ja. Ich habe es jetzt gerade nachgelesen. Das Problem lag in dem Fall nicht am Schritt, sondern am Oberarm. Ist auch,
Ja,
glaube
das
ich, eher
ist
eine
halt auch wieder
ungewöhnliche
Oberarm,
Stellung.
wie 4 cm. Ich meine,
Ja.
auch der eine, der jetzt wegen Ellenbogen
2
0,5 cm.
Zentimeter, ja.
Gut, 2 cm ist schon ordentlich, aber auch gerade der eine, der wegen 0,5 cm am Ellenbogen disqualifiziert wird. Ja, kann man machen. Die werden es jetzt auch sehr streng durchziehen. Aber ist das jetzt Betrug? In meinen Augen nicht.
Also das klingt eher so danach, als ob man das Limit ein bisschen überreizt hat, was ja passieren kann, was
Und da
dann
muss
normal
nur der
ist.
Anzug einfach mal kurz ein bisschen hochgerutscht sein am Arm oder ein bisschen zu weit unten, also 0,5. Man kann sich ja mal auf ein Yard angucken, was das ist und dann als Umfang. Es ist nichts. Also habe ja schon im Vorgespräch gesagt, ich hoffe, dass Sie da ein gutes Maß trotzdem finden, so dass Betrug natürlich nicht durchgehen kann. Ja, aber ein gewisses, sage ich mal, Augenmaß stattfindet. Und klar, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Aber so wie es jetzt, glaube ich, war, ist es, glaube ich, auch nicht so unbedingt Sache des Erfinders.
Also es war jetzt schon am Freitag eine zweistellige Zahl von Athletinnen, Athleten, die aus dem Wettbewerb von vornherein quasi ausgeschlossen wurden. Was natürlich für die, die das jetzt nicht so hautnah und intensiv verfolgt haben, schlecht war, und das möchte ich auch so klar kritisieren, ist, dass diese Namen seitens der FIS nirgendwo erwähnt worden sind. Also als die Startliste rauskam, standen halt alle da, die mitspringen durften, die erstmal zugelassen waren. Aber es waren ja deutlich mehr Athletinnen und Athleten vor Ort als diese Anzahl, und deren Namen wurden dann halt nicht genannt. Und das, finde ich, ist ein Versäumnis. Klar, wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, das ist ein schmaler Grat, da jemanden öffentlich quasi an den Pranger zu stellen. Aber ich finde, auch gerade wenn die Nennungen seitens der Teams ja vorher rausgegeben werden, und das ist ja nun mal so, und die Namen tauchen dann nicht auf der Startliste auf oder halt in den Ergebnissen, egal was man sich davon anguckt, dann ist das aus meiner Sicht ein Versäumnis. Das sollte schon so gehandhabt werden, dass die Namen dann auch genannt werden.
Ich denke mal, es muss sich, also wenn Sie das jetzt alles so weiter durchführen, es muss sich einspielen. Und ich glaube, da reicht nicht nur der Sommer-Grand Prix aus. Ich glaube, das muss sich, also weil das so viel jetzt ist, es muss sich einfach einspielen. Ich denke, es wird auch noch mal ein paar Änderungen geben zu den Abläufen zumindest, wie Sie was machen, weil ich war jetzt auch nicht vor Ort. Aber wenn das wirklich jedes Mal so lange dauert, ich glaube, das funktioniert nur in der Saison gar nicht. Du machst ja auch den Sport dann unattraktiv. Und wann soll dann noch der Servicemann oder wenn Sie keinen Servicemann haben oder Servicefrau, wann sollen die dann noch ihre Anzüge ändern? Die sitzen ja dann nachts um 12 noch. Das ist halt auch die Gefahr. Und dann musst du ja nochmal eine Nachtkontrolle machen. Ja, sehr
Ja,
schwierig.
es ist sicherlich gut, dass sie diesen Test jetzt mal machen, dass sie das im Sommer schon mal so mit Erfahrungswerten dann rausbekommen, dass sie wissen, wie sie es für den Winter machen müssen. Da könnte ich mir vorstellen, gut, dann dauert es halt am Anfang extrem lang entsprechend, und dann jeweils, wenn halt neue Springer in den Zirkus mit dazukommen, also wenn zum Beispiel jemand verspätet in die Saison einsteigt oder einen
Ja,
Quotenplatz bekommt hinten
Nationalgruppe.
raus. Genau. Aber deswegen ist es ja gut, dass wir diese Sommerwettkämpfe haben. Deswegen war ich jetzt auch sehr gespannt, wie sie das Ganze denn kommunizieren werden. Im Live-Ticker, finde ich, haben sie es von Anfang an sehr, sehr gut gemacht. Da haben sie dann den entsprechenden Namen genannt und ja, welche Sanktion quasi ausgesprochen wurde. Also in allermeisten Fällen dann eben Disqualifikation. Es wurde der Code für das Vergehen quasi dran geschrieben, was wir aus dem Reglement kennen. Es wurde dann aber auch spezifiziert, hey, was genau hat denn nicht gestimmt, was wir zumindest aus den letzten beiden Saisons kannten. Es wurde aber auch präzisiert, was nicht gepasst hat. Also zum Beispiel in der Qualifikation bei den Männern am Freitag schon stand dann eben dran Waist, also quasi die Taille, der Bund und das Zentimetermaß. Also zum Beispiel Julien Gay aus Frankreich plus 1,5 Zentimeter und Francesco Ceccone aus Italien plus 4 Zentimeter. Das finde ich eine
Gut,
sehr
das ist
gute
schon viel.
Präzisierung. 4
4 cm.
fand, das klang für mich auch sehr viel, der keine Ahnung von Sprunganzügen hat.
Ja, 4 ist schon, das kann man, glaube ich. Also ich glaube, alles, was so über 3 ist, würde ich jetzt mal behaupten, oder 3, das ist schon viel. Ohne aber gleich wieder zu sagen wollen, der hat das jetzt mit Absicht gemacht, ohne gleich mit dem Finger jetzt mal drauf zeigen zu wollen.
Der Anzug muss ja am Vortag gepasst haben. Also
Ach
so
so, ja, es kommt.
gesehen.
Ja, das ist immer wieder, das ist halt. Und ein arbeitendes Material, das ist ja das, was ich sage. Du hast halt mal ein bisschen was gegessen, wo es ein bisschen mehr, sag ich mal, bläht oder wo der Bauch einfach ein bisschen vielleicht voller ist. so blöd ist oder weil dich halt vorher nicht entleert hast, wie auch immer. Und am Wettkampftag guckst du ja auch nochmal aufs Gewicht mehr. Das ist ja das, was ich meine. Ich meine, ob dann 4 Zentimeter gleich zusammenkommen, aber 2 ist dann mal schnell gemacht.
So ist es, ja. Und dann war ich gespannt, Mensch, wie scheint das denn dann in den Ergebnislisten auf? Und da haben sie es von Anfang an nicht hundertprozentig hinbekommen. Da stand erstmal nur die klassische Abkürzung, die wir aus der letzten Saison schon kennen, zumindest bei der Qualifikation der Männer. Aber ab dem Wettkampf der Frauen, der dann am Samstagnachmittag stattfand, wurde das dann auch wieder präzisiert, wobei wir da auch wieder unterschiedliche Fälle hatten. Wir hatten zwei Springerinnen, die wegen zu langer Ski disqualifiziert wurden. Gut, da muss man sagen, vielleicht nicht genug getrunken oder gegessen. Dann gab es noch einen Fall, wo der Schritt zu tief war, also wo im Schrittbereich einfach zu viel Hohlraum war. Und dann hatten wir eben noch die Fälle bei der Vorstartkontrolle, wo ja nur das Schrittmaß gemessen wird, wo es da schon nicht gepasst hat. Und dann noch Francesco Cecon ein zweites Mal disqualifiziert worden, weil die Schuhe zu groß waren. Das ist natürlich auch sehr bitter.
Das stimmt, also naja, das ja, wie gesagt, ich glaube, es muss sich alles einspielen. Klar kontrollieren sie jetzt auch sehr intensiv. Ich finde es immer lustig, wenn kommt Ski zu groß, da könnte man auch ehrlich sagen, einfach zu leicht. Das finde ich immer so ein bisschen lustig, dass da das Gewicht so in den Hintergrund rückt. Man kann ja dann einfach ehrlich sagen, auch von der FIS, es hat die Springerin oder der Springer war zu leicht, aber die haben halt Angst, das Thema Gewicht aufzubrechen wieder oder anzusprechen oder
Ja,
wie auch immer.
also Anna Twardosch, eine von den beiden, die da betroffen war, hat dann auch gesagt, ja, ist sehr, sehr ärgerlich, weil sie halt unterm Strich wahrscheinlich zu wenig getrunken oder gegessen hatte vor dem Sprung. Natürlich war es dann auch noch sehr, sehr warm. Kannst du ja auch nochmal bestätigen, dass das bei heißeren Temperaturen definitiv schwieriger ist als jetzt in der Kälte. Und aber da will sie auch draus lernen, hat sie gesagt.
Ja, die Erfahrung macht man gerade, wenn man wenn man wirklich am Limit ist und manche Athletinnen, Athleten fällt es ja auch wirklich leicht, das Gewicht so zu halten und die eher zu tun haben, dass sie noch, dass ich den halben Kilo dann im Wettkampf haben, ist ja auch stressbedingt, früh vielleicht nicht so gegessen und wenn man warm ist, die Anzüge, der Helm, man weiß selber im Sommer, wie schnell man da mal was verliert und man dann eh schon am Limit ist, würde ich jetzt auch sagen, dass das auf jeden Fall nicht bewusst war und passiert. Ich denke mal, es wird oben noch eine Waage sein. Muss man sich halt oben biegen. Das hat sie vielleicht auch einfach eine Aufregung verpasst. Aber ich muss auch sagen, also das habe ich ja auch schon mal gesagt, was du jetzt selber als Athlet oder Athletin beachten musst, ist schon Wahnsinn. Also, weißt du, früher bin ich hochgegangen, habe gewusst, meine Skilänge passt, mein Anzug passt, ich werde vielleicht rausgezogen, vielleicht nicht, ich kann springen. Dann kam das ja mit dem Gewicht dazu. Gut, dann habe ich mich halt wiegen müssen. Schuhe waren irgendwann haben gepasst, die hast du einmal messen lassen, war auch okay. Dann kam das habe ich gar nicht mehr so intensiv, weil ich ja dann den Unfall hatte mit der Schrittmessung und das fand ich dann schon anstrengend, weil du ja schon Keile drin hast, das drin hast, wenn sich was verzögert. Also was du jetzt vorm Start alles bedenken musst, klar, wenn du jung bist und da reinwächst, geht das dann. Aber wenn du vielleicht ein älterer Athlet bist, auch mit Erfahrung trotzdem, es ist schon, dein ganzer Rhythmus wird eigentlich verändert, deine Konzentration. Ja, es ist schon sehr, sehr viel Input und sich dann noch auf den Sprung zu konzentrieren, manchmal bin ich dann doch froh, dass ich das nicht mehr alles machen muss.
Es wird viel von dir abverlangt, das muss man definitiv so sagen, ja. Und dann kam es ja noch zu Kuriositäten, denn wie wir in der letzten Folge festgehalten haben, wenn du im zweiten Durchgang disqualifiziert wirst oder nicht zum Start zugelassen wirst, war es ja in der Vergangenheit so, gut, dann hast du halt diesen einen Durchgang quasi verloren, du bist aber noch im Endergebnis geblieben und hast dann deinen ein oder zwei Pünktchen vielleicht geholt. Jetzt in dem Fall ist das aber nicht mehr so. Du fliegst ja ganz aus der Wertung. Also auch die Punkte aus dem ersten Durchgang werden gestrichen, sodass du am Ende kein Ergebnis hast. Und dann hatten wir eben den Fall, dass am Samstag eine Springerin und ganze drei Springer so auch mal Grand Prix-Punkte geholt haben, obwohl sie nur im ersten Durchgang an den Start gegangen sind. Also sie haben den Sprung auf sportlichem Wege in den zweiten Durchgang nicht geschafft, haben dann aber von Disqualifikationen im zweiten Durchgang profitiert und sind so doch noch in die Punkte gekommen. Da muss man sich jetzt auch erstmal dran gewöhnen.
Ja, das ist dann aber irgendwie auch ein komischer Beigeschmack, weil ich sage mal, wenn ich knapp vielleicht in den Durchgang komme, klar, also im seltensten Fall springe ich da nochmal ganz vor. Wir hatten auch schon Fälle, einfach einen schlechten Sprung gehabt, bis Platz 28 und bist dann noch auf Platz 14 vorgesprungen, hast dann mit eigentlich vielleicht sogar deine Quali für eine WM oder für eine Olympia, also eine Olympianorm geschafft. Jetzt kannst du ja aber gar nicht mehr starten. Aber der Springer, der disqualifiziert worden ist, hat ja höchstwahrscheinlich im ersten Durchgang auch schon nicht regelkonform oder war nicht regelkonform unterwegs. Ist halt klar, sie kriegen jetzt die 3 Punkte, kriegen vielleicht dann, wie gesagt, auch ein bisschen Preisgeld noch, aber ja, irgendwie müsste man dann ermöglichen, dass sie doch noch starten dürfen. Das ist halt sehr, aber dann kommt es noch mehr durcheinander, das ist mir schon bewusst. Eigentlich müsstest du sagen, aber du kannst ja auch nicht alles kontrollieren irgendwie, dass im ersten Durchgang alle kontrolliert werden und dann ist es so. Aber ja, es ist einfach auch zu viel, was du kontrollieren musst. Also wenn du sagen würdest, du müsstest jetzt wie in anderen Sportarten nur die Schuhe kontrollieren oder wie beim Judoka nur einmal das Gewicht, dann könntest du das ja bei allen Athleten machen. Aber dadurch, dass es jetzt so, so viel geworden ist, rein an Material, was der Sportler bzw. Sportlerin trägt, also ich weiß nicht, ob es das in irgendeiner anderen Sportart so extrem gibt. Also die ziehen halt ihr Trikot an oder ihre Sportbekleidung und können loslegen. Da wird vielleicht mal noch das Fahrrad gewogen oder was weiß ich. Aber so extrem, also mir fällt jetzt, also liebe Zuhörer, könnt gerne mal mit überlegen, ob euch da auch eine Sportart einfällt, wo das so entscheidend ist. Also es ist ja wirklich sehr, sehr krass. Selbst beim Biathlon, die ziehen ihr Jersey an, ob das dann ein bisschen zu groß ist, zu klein ist.
Ist ja eh vorgefertigt.
Also es ist
Ja.
schon, also boah, umso mehr wir darüber sprechen und umso mehr das reglementiert wird, umso krasser ist es irgendwie, finde ich alles.
Aber ich finde es zumindest in dem Sinne nachvollziehbar, dass du sagst, ja, wir lassen, man kann jetzt die Punkteplätze, die so gesehen frei werden, kannst du ja nicht unbesetzt lassen. Da, in dem Sinne gibt es schon,
Das ist
also
natürlich gut, als wenn sie jetzt und als
verständlich,
wenn
ja.
einer einen Punkt kriegt, der eh disqualifiziert worden ist, das wäre ja auch ein
Ja,
bisschen komisch.
das wäre halt Quatsch, ja. Na gut, hat sicherlich auch was mit einem gewissen Gewöhnungseffekt zu tun. Wir haben das jetzt das erste Mal gesehen, dann ist es logischerweise noch etwas ungewohnt für die Augen, aber. Wir sind ja gewillt, dem Ganzen eine Chance zu geben. Wir sehen ja auch weiterhin, dass es mehr positive als negative Aspekte hat, vor allem wenn so strikt kontrolliert wird, was ja von den Athleten auch gut geheißen wurde. Also wir haben ja gestern zum Beispiel ein Zitat von Philipp Raimund bekommen, der irgendwie schon so ein bisschen hat durchblicken lassen, dass das nicht immer so der Fall war, was sich jetzt auch jeder denken kann. Sonst wären wir jetzt nicht in der Situation, wo wir aktuell sind. Also so gesehen, ja. Sind wir erstmal gewillt, dem Ganzen eine Chance zu geben?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich will das ja auch nicht schlecht reden. Ich wollte ja nur sagen, es ist halt extrem viel und das irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen, das wollte ich nur damit nochmal äußern. Und ich denke, die FIS muss auch wieder aufpassen, dass sie jetzt nicht streng kontrollieren und dann umso länger die Saison geht, umso laissez-faire wieder werden, weil sie denken, es hält sich ja jetzt jeder dran und wir haben ja jetzt alles schon 10-mal kontrolliert. Das muss halt auf jeden Fall durchgezogen werden, konsequent, denke ich mal.
Absolut. Die Linie muss da definitiv eisern bleiben. Da bin ich voll und ganz bei dir. Und ja, als ob das ganze Materialthema nicht genug gewesen wäre, haben wir an diesem Wochenende noch einen neuen Modus gesehen, der jetzt auch einen Namen trägt. Da kann sich jeder seine Gedanken zu machen, ob er das gut findet oder ob er das schlecht findet. Es nennt sich High Five, was natürlich besonders sinnvoll ist, wenn bei den Frauen nur Vierergruppen am Start sind. Aber okay, da. Kommen wir gleich noch zu. Wir müssen erstmal korrigieren aus der letzten Folge, aber das war uns zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht bekannt, weil das Reglement zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung noch nicht fix war, ist, dass es trotzdem weiterhin Qualifikationen für die Wettkämpfe gibt. Die haben wir jetzt logischerweise nur bei den Männern gesehen, weil die entsprechendes Starterfeld zusammen hatten, aber es gab sowohl am Samstag als auch am Sonntag eine Qualifikation. Bei den Frauen, wie gesagt, waren es ja schlussendlich nur 32 Starterinnen, sodass es dann 8 Gruppen mit je 4 Athletinnen gab. Da kamen dann die besten beiden jeder Gruppe plus die besten 4 Punktbesten von den jeweiligen Plätzen 3 bis 4 ins Finale. Somit waren es dann bei denen 20 Springerinnen im Finale und bei den Männern 25. Das nochmal zur Klarstellung. Ich war da natürlich extrem gespannt, wie das Ganze denn dargestellt wird, weil wir haben ja in unserer Folge, als wir explizit über diesen Modus gesprochen haben, gesagt, es reicht ja dann nicht, quasi immer nur den Blick aufs Zwischenergebnis zu haben im Live-Ticker oder halt auch in den TV-Grafiken. Da muss ich jetzt aber schon sagen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also es fing schon damit an, dass die Startliste so dargestellt wurde wie immer. Nur, dass halt hinter dem jeweiligen Namen noch die Nummer der Gruppe stand. Und man hat sich auch nicht die Mühe gegeben, die Startliste in Seiten aufzuteilen, sodass jede Gruppe einzeln dargestellt wurde. Also das fand ich schon mal ein bisschen unübersichtlich. Es gab auch während des gesamten Wettkampfs Und auch im Vorfeld auf Social Media seitens der FIS keine Erklärung, wie die Gruppen überhaupt zustande gekommen sind. Also wohl dem, der unsere Grafik, die ich da mal gebastelt hatte, zur Hand hatte, der wusste das nämlich. Es gab auch, während die Gruppen liefen, keine Einblendung des Zwischenstandes. Also es sind alle vier einfach stumpf oder alle fünf hintereinander gesprungen. Du wusstest aber gar nicht, wenn Springer 3 jetzt an der Reihe war, wer eigentlich führt und wer Zweiter ist. Sondern es gab dann, wenn die Gruppen abgeschlossen waren, lediglich die Einblendung mit dem Tableau, die Plätze 1 bis 4 oder 1 bis 5. Dann hinter den ersten beiden stand noch eben das Q für qualifiziert und dahinter entweder PLL für Potential Lucky Loser oder LL für Lucky Loser. Und während der Sprünge war es dann auch so, dass die To-Beat-Weite, die man da ja mal sieht, nicht, wie man vielleicht denken würde, angepasst wurde an den aktuell Führenden, sondern jeweils nur an den Gruppenbesten. Also da stand dann einmal 102 Meter und beim nächsten 120 Meter. Und im zweiten Durchgang gab es auch keine Info, wie viele Springer jetzt eigentlich noch kommen würden. Also der zweite Durchgang fühlte sich eigentlich vom Ablauf her an, wie ein erster Durchgang. Und da muss ich sagen, also wenn du diesen Modus schon machst, dann bitte auch so, dass man den als Zuschauer, der sich jetzt nicht eingehend mit dem Reglement befasst hat, auch versteht. Aber so finde ich, hat man den Leuten, die sich da jetzt noch gar nicht reingefuchst hat, gar keine Chance gegeben, überhaupt zu verstehen, was da jetzt eigentlich passiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es den Leuten, die da vor Ort waren, und es waren ja ein paar Zuschauer da, dass denen das genauso ging.
Ja, das ist ja auch die Frage, ob die Trainer und Athleten da überhaupt so schnell durchgesehen haben, wenn sie selber gesprungen sind. Die konnten es bestimmt ja auch nicht einsortieren, was ist jetzt der Sprung wert. Und klar, man sagt, das spielt sich eventuell auch alles ein. Und ich glaube, heutzutage ist ja auch vieles schnell möglich, irgendwelche neuen Grafiken und sowas zu erstellen. Aber wir kommen ja gleich nochmal auf den Wettkampftag, ob das wirklich alles so Sinn macht. Weil das haben wir auch schon gesagt, dann können sie ja gleich sagen, sie machen nur einen Durchgang.
Ja, und ich finde halt, wenn du sowas einführst,
Muss es funktionieren?
dann muss es funktionieren und es sollte vor allem den Eindruck machen, als ob es nicht vollkommen improvisiert wäre. Also gerade dieses Grafikthema, das muss man doch auf dem Schirm haben, wenn man da reingeht, meiner Meinung nach. Und
Das meinte ich ja mit heutzutage, mit KI und was es alles gibt. Und man hat ja auch ein bisschen Zeit gehabt, jetzt das vielleicht auch einfach mal spaßeshalber mit 50 Strichmännern also nachzuempfinden, was wie ist.
Total,
Und
ja.
Ist ja nicht mehr, dass du heutzutage alles nur noch mit Hand schreibst und dann irgendwie den Zuschauer vermitteln musst. Ich glaube, solche Systeme würden auch gar nicht funktionieren, wenn die Technik nicht so weit wäre. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Also deswegen sind ja die Wettkampfformate so entstanden, weil es ja früher eben nur Bleistift und Papier gab, sage ich mal.
Und es fühlte sich halt so gar nicht intuitiv an. Also auch diese Namensbezeichnung. Da hieß es dann von Seiten der FIS, und ich bin mir sicher, dass das ein indirektes Zitat von Sandro Pertile war, ja, High Five, wir wünschen uns, dass dann nach jeder Gruppe halt Interaktionen zwischen den Springerinnen und Springer gibt. Ja, die wurden dann für diejenigen, die das nicht gesehen haben, du kommst raus aus dem Exit Gate und bist dann nach rechts gegangen, da stand dann so eine kleine Bühne und da waren dann eben so, ja, so Polster quasi, ne? Dass du dann halt, entweder waren es vier bei den Frauen oder fünf bei den Männern, jeder hat ein Polster bekommen, die haben sich da draufgesetzt und dann sollten die miteinander interagieren. Man hat aber immer wieder, und da hat er mir wirklich von Herzen leid getan, den armen Benny Schödler gesehen, der dann gestikuliert hat, so jetzt macht mal was. Also es wirkt einfach so unnatürlich und so erzwungen, also gerade bei den Frauen, und du hast auch gemerkt, dass, also die haben sich wahrscheinlich auch nicht so damit beschäftigt, wie wir das jetzt vielleicht getan haben im Vorfeld. Das kann ich mir vorstellen, weil du bist ja nur da, um deinen Sprung zu machen. Alles andere macht der Computer. Aber also
Aber
das.
warum soll ich denn das auch machen? Ich muss mich doch aufs Wesentliche konzentrieren. Es wird ja langsam so wie so eine Popshow. Eigentlich nur noch das Drumherum wichtig ist. Aber ich meine, es gibt ja trotzdem hoffentlich noch genug so Zuschauer. Man sieht es ja auch, sag ich mal, beim Fußball und überall, wo so Eröffnungsshows gemacht werden, dass das eben nicht gut ankommt, weil die den Sport sehen wollen und einfach auch das Einfache mal mögen. Und jetzt bin ich mal ehrlich, ich bin ja auch nicht mit jedem Freund in diesem Zirkus. Also ich bin zwar eine faire Sportlerin, aber ich muss ja nicht. Und dann bin ich auch ehrlich, ich gönne mir ja das, dass ich ins Finale komme und nicht der anderen und werde dann nicht noch mit der, also weißt du, da gestikulieren und mich abklatschen und also ich
Das ist
finde
ganz furchtbar.
das ist ja die ganze, das meine ich ja mit Vorbereitung. Es ist ja gar nicht mehr der Wettkampf an sich im Fokus, habe ich immer mehr das Gefühl, sondern das war mir jetzt gar nicht bewusst mit dem Polster, was du gerade erzählt hast. Also Bei aller Liebe, aber wo soll denn der Zuschauer noch überall hingucken? Also ich will doch, wenn ich Skispringen gucke, sehen, wie die Athleten springen. Mich nervt ja sogar manchmal schon, wenn die Interviews eingeblendet werden und der Springer ganz oben rechts klein gezeigt wird nur. Oder ein Springer am
Ja.
besten gar nicht gezeigt wird. Oh, ich weiß nicht. Also ich denke, unsere Zuhörer sehen das genauso draußen. Oh, wenn ich das höre, das ist echt traurig irgendwie. Das geht einfach, finde ich, alles in die falsche Richtung, weil ich glaube, man macht sich da mehr kaputt als, ich glaube, viele wollen auch mal wieder das Einfache in Anführungsstrichen, einfach nur mal Sport sehen und nicht, weil das gibt es in jeder Trash-Show zurzeit, das Drumherum.
Ja,
Um
und
das
noch
jetzt mal
dazu.
übertrieben zu sagen, vielleicht auch.
Noch dazu, also es gibt ja natürliche Interaktionen, ne? Man sieht das ja immer wieder, dass die Teamkolleginnen sich irgendwie empfangen werden gegenseitig unten am Exit Gate oder wenn man länderübergreifend irgendwie eine Freundschaft hat, dass man sich mal abklatscht, aber dann zu sagen, hey, wir wollen das jetzt unbedingt nach jeder Gruppe sehen, das muss Bestandteil dieses Modus sein und ja, aus meiner Sicht haben da viele Springerinnen auch gute Miene zum
Das meine ich ja,
einen
also
schlechten
das,
Schauspiel gemacht.
weil du
Also
ärgerst dich ja vielleicht auch über deinen Sprung oder bist schon im nächsten Sprung, musst vielleicht auch hoch. Ich meine, es gibt auch welche, die wollen noch mal viel Zeit haben zwischen den Sprüngen. Das wird ja auch jetzt alles wieder, du musst ja
ja,
jetzt so viel beachten und
unterbricht auch den Fluss des Wettkampfs davon mal abgesehen. Eigentlich bist du ja darauf eingestellt, dass eine Minute pro Springerin und dann hast du aber plötzlich eine Minute Pause quasi, wo die Grafik eingeblendet wird, wie jetzt die Gruppe ausgegangen ist und dann wird sich da noch abgeklatscht. Also das, nee.
Und sie wollen ja eigentlich schnelllebiger werden, weil die
Genau.
Zuschauer gucken ja nicht mehr jetzt wie früher 2 Stunden die eine Sportart oder so. Eigentlich ist ja eher der Trend, ich will eine schnelle Zusammenfassung von dem Wettkampf oder ich habe gar keine Zeit, mir da 2 Stunden sowas anzuschauen, als das künstlich in die Länge zu ziehen.
Ja. Genauso ist es. So, jetzt haben wir auch lange genug, um
Irgendwann
das
kommen wir auf die
Drumherum.
Ergebnisse vom
Genau.
Sommercoupé.
Wie heißt es so schön im Heute-Journal oder in den Tagesthemen? Wir kommen zum Sport. Und weil wir vorhin schon mal ganz kurz das Comeback der Norweger angesprochen haben, würde ich sagen, wir fangen auch mit den Männern an. Die Norwegerinnen waren ja jetzt noch nicht am Start, aber es war natürlich alles sehr gespannt, wie die Norweger zurückkehren würden. Und ja, da gab es am ersten Tag schon einen ziemlichen Paukenschlag, denn das erste Sommer-Grand Prix-Springen hat Marius Lindvik gewonnen vor Philipp Raimund und Sakutaro Kobayashi aus Japan. Und am zweiten Tag gab es dann einen österreichischen Sieg durch Niklas Bachelinger, wieder vor Philipp Raimund und Luca Roth auf Platz 3. Und wie es so ist, man beschäftigt sich ja viel als Journalist mit dem Geschehen. Und ich habe viele Stimmen gelesen und neige auch dazu, denen zuzustimmen, die gesagt haben, es hat schon ein bisschen Geschmäckle, dass die Norweger jetzt dabei sind, obwohl wir immer noch nicht wissen, wie diese Untersuchung eigentlich ausgegangen ist. Klar, die FIS hat die Sperre quasi aufgehoben und man kann auch den Norwegern überhaupt nicht vorwerfen, dass sie jetzt gesagt haben, ja, wenn wir wieder starten dürfen, dann starten wir auch. Aber irgendwie so ganz rund hat sich's nicht angefühlt.
Also ich sehe das jetzt eher nicht so, also nicht ganz so problematisch. Man muss ja jetzt auch mal irgendwann sagen, sie waren ja schon den Rest der Saison gesperrt, jetzt ist halt mal wieder gut. Egal, was jetzt das Ergebnis rauskommt oder nicht. Und irgendwie, wenn man es jetzt mal auch sieht, eigentlich hat er ja damit bewiesen, dass er auch, sage ich mal, regelkonform gewinnen kann. Also dass er schon auch ein sehr guter Skispringer ist. Und das hat er ja im Endeffekt ein bisschen in seinem Interview auch sehr sarkastisch so gesagt. Das fand ich, vielleicht hätte er sich vielleicht auch ein bisschen einmal zurücknehmen können bei seinem Interview. Das fand ich jetzt auch ein bisschen, hätte ich glaube ich nicht gemacht. Aber ich denke mal, für ihn persönlich war es bestimmt eine große Erleichterung, dass er gezeigt hat, er kann auch mit Material, was regelkonform ist, der Beste sein. Und anders wäre es ja noch gewesen, wenn er jetzt, gut, man muss jetzt gucken, was der Winter bringt. Wenn er da nur Platz 20, Platz 30 dümpelt, dann würde jeder sagen, da siehst du kannst nicht springen, weil du, wenn du keinen zu großen Anzug hast oder was verändert hast. Also ich glaube, für ihn war es schon Genugtuung. Wir wissen ja nun auch nicht alles wirklich, wie alles abgelaufen ist. Aber irgendwie ist das manchmal so ein bisschen Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet er den ersten Sommer-Grand Prix gewinnt. Und ja, aber so ist es eben. Und klar, mal gucken, was jetzt noch da rauskommt. Aber da hatten sie auch genug Zeit, wie du auch sagst. Sie hatten genug Zeit, denke ich mal, um das zum Abschluss zu bringen. Und wie du auch sagst, die Norweger, also ich wäre ja auch gekommen, wenn ich wieder sagen, wenn sie
Ja,
sagen, ich
natürlich.
darf
Also
starten.
das überhaupt kein Vorwurf oder so, gar nicht. Ich möchte es anders formulieren. Aus meiner Sicht ist es die FIS, den Wettkämpfern und auch den Zuschauern schuldig, dass das vorher aufgeklärt wird. Weil jetzt muss man ja davon ausgehen, okay, sie dürfen jetzt mitmachen, dann kann es ja nicht sein, dass jetzt dann doch noch eine Sperre kommt. Also wie ironisch wäre das denn? Das kann man
Ja,
ja auch
also
nicht
das
machen.
können sie jetzt eigentlich nicht machen, können sie
Nee.
auch nicht irgendwie noch eine Medaille wieder zurücknehmen. Also
Nee, also
eigentlich, also in
das,
meinen
der
Augen
Zug
ist
ist
der Tropf jetzt
abgefahren.
auch gelutscht. Also das,
Genau, ja.
sie müssen es jetzt nur noch gut verkaufen, warum sie so entschieden haben, dann sage ich mal.
Richtig, ja. Und das Interview, was du angesprochen hast, vielleicht haben es nicht alle mitbekommen, deswegen zitiere ich es nochmal an der Stelle. Er hat in einer norwegischen Boulevardzeitung, da kann man sich schon über das Medium streiten, ob das so eine gute Idee ist, da erstmal hinzurennen, gesagt, ich glaube nicht, dass alle überglücklich waren, dass ich heute gewonnen habe. Deshalb war es so verdammt großartig. Ja, kann man natürlich sagen, ist ein freier Mann, aber der größte Fan davon bin ich jetzt auch nicht gewesen. Vor allem, wenn er selber sagt, hey, die Vorbereitung war so schwierig, er bekommt immer noch Nachrichten, die nicht schön sind und das hat ihn lange beschäftigt und man möchte das Kapitel jetzt auch abgeschlossen haben. Wenn du jetzt nochmal selber so Öl ins Feuer gießt, sorgst du nicht dafür, dass das schnell abgeschlossen wird.
Aber sind wir mal ehrlich, wir beide wissen genauso, es gibt ja auch eine große Zeitung in Deutschland, wie manches zitiert wird und wie manches dann geschrieben wird. Ich weiß nicht, also ich hätte gerne mal live gehört, ob er es wirklich so gesagt hat oder ob noch ein bisschen dazu geschrieben wurde oder ob es ihm vielleicht sogar ein bisschen in den Mund gelegt worden ist. Also
Das kann ich mir eigentlich
ich
nicht
kenne ihn nicht
vorstellen.
so gut dafür, wie er jetzt charakterlich ist. Vielleicht auch sehr emotional, gerade nach dem Wettkampf, alles zu sagen. Ich will ihn jetzt nicht komplett in Schutz nehmen, aber ich würde jetzt auch nicht zu 100% sagen, dass es genau so gesagt hat und vielleicht auch aus den Emotionen heraus. Klar hat er sich damit jetzt keine Freunde wieder gemacht. Ich, wie gesagt, ich hätte mich da auch mehr zurückgenommen, aber wie das jetzt entstanden ist, das Zitat, das würde ich gerne wissen. Dahinter frage ich vielleicht auch zu viel, aber ich würde es jetzt nicht einfach nur so hinnehmen und sagen, was bist denn du für ein Idiot?
Es gab, ich möchte nur zur Einordnung möchte ich sagen, es gab auch Zeiten, wo auch die norwegischen Skispringer den Kollegen gemieden haben, der diesen Artikel geschrieben und das Zitat verbreitet. Also das wirkt schon sehr gewollt, sagen wir es mal so. Aber wie wir schon gesagt haben, er war sportlich an dem Tag definitiv der beste Skispringer. Er hat auch mit einem Vorsprung von 5,4 Punkten das Springen gewonnen und ist am Sonntag Vierter geworden. Auch Johann-André Forfang hat sich wieder zurückgemeldet. Der ist ja im Laufe des Sommers auch Papa geworden, hat dementsprechend auch nicht ganz so viel trainiert, logischerweise. Am ersten Tag hat er die Top Ten noch verpasst, am zweiten Tag ist er Fünfter geworden. Aber ja, es wirkt auf jeden Fall mal so, als ob sich das einigermaßen stabilisiert bei denen. Und sie sind ja im Prinzip auch, wenn man das so will, mit der ersten Garde angetreten, anders als viele andere Nationen, wenn man sich die Ergebnisse mal so anschaut.
Ja, bei einer Nation macht das ja nicht, mit welcher Garde sie antreten. Die gewinnen halt dann trotzdem. Also das war ja auch wieder, das gibt es ja gar nicht. Also Team Österreich, ich glaube, die könnten vier Teams stellen und die wären alle mit vorn dabei. Das ist so unglaublich, finde ich, dass da wieder einer ist und wieder ein Name, den man noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also wirklich Wahnsinn. Auch ein 23-Jähriger, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt mal einen Fuß in die A-Mannschaft kriegen soll oder wie knapp das ist, dass man dann nicht in der A-Mannschaft dabei ist, obwohl man vielleicht einer der besten Springer der Welt in der Saison sein könnte. Also wirklich, ich weiß nicht, was die machen. Und wenn ich jetzt sehe, was es alles für Regeländerungen gab, auch so über die letzten Jahre hinweg gesehen, wie die Nation das jedes Mal wieder schafft, über mehrere Athleten das dann auch hinzubekommen, die da in die Weltspitze zu bringen. Klar, es ist jetzt nur in Anführungsstrichen das Sommercompris, aber trotzdem. Und wer mir auch sehr gut gefallen hat, also bei den Männern und bei den Frauen als Team, die Japaner. Weil ich glaube fast, dass die Japaner am meisten davon profitieren, dass streng kontrolliert wird.
Du
Weil
hast
die
ja
immer schon enge Anzüge hatten
genau,
irgendwie
das
und
hast du
immer
in der Vergangenheit immer wieder gesagt, ja.
die Japaner sich oft, glaube ich, selber bestraft haben, weil sie manchmal zu regelkonform waren. Also oft. Klar, und irgendwann hast du gemerkt, es war ein paar Saisonen, wo du gemerkt hast, oh, jetzt werden die besser. Weil ich glaube, dass die einfach dann ein bisschen auch lockerer geworden sind mit den Regeln intern und ja, und dann sind sie auch besser geworden, dann konnten sie auf einmal mithalten.
Die haben,
Ist
glaube
jetzt
ich,
eine
so.
Momentaufnahme, aber die haben ja so, wenn du die Ergebnisse siehst, sehr kompakt, sehr weit vorne.
Ja.
Ja, da hat sich auf jeden Fall was getan. Jetzt mal nach der ersten Station.
Die haben, glaube ich, das, so diesen negativen Touch, den ja so eine Disqualifikation hat, den haben die von Anfang an so krass gehandhabt, wie es jetzt international offenbar so der Fall ist. Blöd dann natürlich nur, dass Sakutaro Kobayashi am zweiten Tag dann trotzdem disqualifiziert wurde, in der Qualifikation schon, sonst hätte der vielleicht sogar ja nochmal für einen zweiten Podestplatz sorgen können. Aber wie du sagst, mannschaftlich schaute das schon sehr, sehr vernünftig aus insgesamt. Und ich finde, dasselbe kann man auch den deutschen Skispringern aussprechen. Also, dass jetzt ein Philipp Raimund vorne mitspringt, gut, das könnte man vielleicht noch so erwarten, aber wir waren natürlich sehr gespannt, wieso der erste Eindruck ist von der Garde, die jetzt von Thomas Thurnbichler trainiert wird, der ja auch so ein bisschen die Aufgabe hat, die Jungs dann näher an das Weltcup-Team heranzuführen. Und wenn man sich jetzt anschaut, nicht nur den Podestplatz von Luca Roth, weil auch der ist einen Tag disqualifiziert worden, sondern was Felix Hoffmann zum Beispiel hingebracht hat, da kann man schon mal sagen, ja, das ist auf jeden Fall mal ein sehr ordentliches Wochenende gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja im Endeffekt auch nur die zweite Garde, wenn man, das klingt immer so herablassend, ist es ja überhaupt nicht, aber wenn man weiß, wer eigentlich für die deutsche Nationalmannschaft normalerweise startet, und ich glaube, da müssen manche ganz schön Gas geben. Also, um natürlich gerade Philipp Raimund, ich glaube, der wird sich etablieren. Auch der Luca Roth hat jetzt gezeigt, dass er Skispringen kann, und die anderen haben sie ja wirklich auch gut verkauft, und die waren vielleicht auch jetzt noch nervöser, als wenn sie jetzt schon drei Sommer-Grand-Prix gesprungen wären, weil sie auch wissen, das ist ihre eine Chance. Und ich denke, man geht jetzt auch als Athlet sehr nervös erstmal in die Wettkampfstätten, weil man erstmal überhaupt hofft, dass man starten darf. Also mir würde es schon so gehen, dass ich ziemlich aufgeregt wäre und immer sehr erleichtert erstmal wäre, wenn die erste Hürde gemacht ist. Und weil du gesagt hast, Disqualifikation, also wenn das wirklich weiter so gehandhabt wird und so, ich glaube, dann erwischt das irgendwann mal jeden. Also das ist dann nicht mehr so, oh, du wurdest disqualifiziert. Also wer es dann noch schafft, nicht disqualifiziert zu werden.
Wobei das ja schon dann wieder positiv wäre eigentlich, finde ich sogar.
Ja, aber ich meine ja nur, das ist dann nicht mehr so wirklich Disqualifikation, aber so auffällig meistens, oder dass man wirklich nicht drumherum konnte. Aber wenn wir mal
Aber
ehrlich
das.
sind, wenn man sieht, wer disqualifiziert worden ist in den letzten Jahren, außer wo sie mal nicht vorbeikonnten mit Gewicht, die damals Severin Freund, wo es ein prominenter Athlet war, war es ja dann doch eigentlich immer nur die aus den kleineren Nationen, wo du manchmal gedacht hast, naja, das sind irgendwie so Pseudo-Disqualifikationen. Und das wird jetzt eben nicht mehr sein.
Aber das würde ja nur das bekräftigen, was Thurnbichler ja zum Beispiel, als ich mit ihm dann drüber gesprochen habe, Ende letzter Saison, dass er gesagt hat, ja, Disqualifikation gehören irgendwie zum Skispringen dazu, also dass dieser Vorfall irgendwo normalisiert wird, ohne dass man gleich sagt, der Sport ist voller Betrüger. Also so gesehen, finde ich, hätte
Das
das
wollte ich
wieder
jetzt
was
damit sagen, und
Positives.
ohne dass man sagt, der hat ja einen Tag davor gewonnen und jetzt wird disqualifiziert, dass das auch in den Köpfen dann irgendwie anders eingeordnet wird. Also es sind halt 6 Zentimeter so dann.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber wenn wir jetzt, also so wie es jetzt in dem Rahmen verlief, habe ich persönlich da überhaupt kein Problem mit. Also ich sehe da die Integrität des Sports überhaupt nicht gefährdet. Noch dazu, wenn du dann siehst, was sich international alles so tut. Also wir haben wieder einen Gregor de Schwanden, der vorne mit dabei ist. Die Japaner hast du gerade schon angesprochen, also Naoki Nakamura hatte auch ein sehr gutes Wochenende mit zwei Top-10-Plätzen. Valentin Foubert, gut auf seiner Heimschanze, hätte man schon erwarten können, dass der auch wieder vorne mitmischt, was ihm ja zumindest am Samstag auch gelungen ist. Und ja, wir haben uns ja natürlich auch gefragt, welche Auswirkungen hatte denn jetzt eigentlich der neue Modus auf das Ergebnis am Sonntag? Und da können wir schon mal festhalten, also die beiden ersten wären auch bei einem normalen Modus so geblieben. Also Niklas Bachlinger hätte das Springen vor Philipp Raimund gewonnen. Da hast du ja im Vorfeld auch gesagt, hey, es sind die richtigen auf dem Podest gelandet. Ansonsten wäre noch Johann-André Forfang auf dem dritten Platz gelandet. Und Simon Ammann, der ja nach dem ersten Durchgang sogar geführt hatte, der dann wertlos war, wäre zumindest Sechster geworden und nicht schlussendlich, was ist er geworden? Ich glaube, 14. oder sowas.
Aber ich denke, es ist trotzdem eine
15.
andere Situation wie der Amann, wenn er jetzt führt, und man geht natürlich als Letzter an den Start, und weiß, man hat schon ein bisschen Vorsprung. Ist das vielleicht anders zu springen, als wenn man weiß, der Sprung hat im Endeffekt eh nichts wert? Also es ist ja auch was das im Kopf wieder ausmacht, ob dann wirklich das Ergebnis so wäre. So weiß man ja, wenn man einen schlechten Sprung hat, okay, ich habe jetzt trotzdem nochmal die Chance, ich kann sogar das Ding noch gewinnen. Wenn gerade die Form auch noch nicht passt oder schwankend ist, hat man ja beim Kamis doch, glaube ich, ganz gut gesehen. Das war auch ein Kandidat, der eher profitiert hat davon. Aber es ist schon schwierig, glaube ich. Also, ja, ich glaube, wenn man weiß, der Sprung irgendwie, es war ein super guter Sprung, davon, ich mache auf jeden Fall ein Top-Resultat heute, aber eigentlich ist er nichts wert und du fängst wieder bei Null an. Das ist, ja, so richtig freuen bin ich davon nicht. Also, man hat ja nicht umsonst mal zwei Sprünge eingeführt, um zu sagen, dass es sich vielleicht ausgleicht mit Bedingungen, mit mit Fairness, mit allem drum und dran, dass man mal in die Situation kommt, zu führen, dass man ein gutes Resultat springt.
So ist es, ja. Und ich muss mich korrigieren, Ammann ist natürlich Zwölfter geworden an diesem Tag und nicht 15., wie ich gerade behauptet habe. Ja, weil du Kamil jetzt doch gerade angesprochen hast, der hatte so eine kleine Schrecksekunde gehabt am Sonntag, dass ihm beim ersten Sprung auf 129,5 Meter dann die Bindung aufgegangen ist und er gestürzt ist. Er durfte dann am zweiten Durchgang logischerweise noch teilnehmen, weil er halt auch genügend Punkte gesammelt hat. Er ist dann schlussendlich Neunter geworden, nachdem er am Wochenende vorher polnischer Meister geworden ist. Noch hinter Piotr Jura, da würde ich sagen, die Polen sind am Sonntag definitiv besser Ski gesprungen als am ersten Tag, wo sie dann hinterher gesagt haben, ja, bei uns haben sich die Beine wie Beton angefühlt. Vielleicht kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, wie das eigentlich sein kann, dass das an 2 Tagen so unterschiedlich ist.
Ja, kommt drauf an, wie die Vorbereitung war, wie die Anreise war. Und manchmal ist es so, die sind ja auch alle noch in der Vorbereitung, Aufbau für die kommende Saison. Und vielleicht haben sie da auch ein bisschen zu viel Krafttraining gemacht. Beine vielleicht einfach schwer gewesen, auch von der Anreise. Es gibt manchmal so Tage und über Nacht besser regeneriert. Natürlich dann vielleicht auch nicht diese Kraftintensität im Training reingesteckt, sondern dann wirklich nach dem Wettkampf regeneriert. Und ich meine, wir kennen das ja alles selber. Mal steht man auf und denkt, oh, topfit. Und mal steht man auf und denkt, boah. Wie gerädert, obwohl ich habe nichts anderes gemacht. Ich bin früh ins Bett, ich habe gut geschlafen und trotzdem fühlt sich der ganze Körper irgendwie so schwer an. Also ich denke aber trotzdem, dass die Polen am Sonntag davon profitiert haben, dass es genullt wurde. Also gerade kam es doch, wäre sonst nicht Neunter geworden.
Ganz sicher, ganz,
Also das ist
ganz
dann schon der
bestimmt,
Vorteil,
ja.
wenn du im ersten Durchgang stürzt und dich noch irgendwie reinkommst, dann ist das natürlich ein großer Vorteil.
Der wäre sonst 16. geworden, ja.
Ja,
Das ist schon
aber sagen wir
mal.
mal, es ist im Winter, es geht um eine WM-Norm oder Olympianorm, dann hat man die auf einmal, ne? Und davor hätte ich sie nicht gehabt.
Ja.
Das kommt dann eben auch darauf an, wie die Trainer das werten. Also wenn das jetzt sich wirklich etabliert. Ich
Ja.
kann ja auch mit leben, wenn sie es einmal im Winter machen, wenn sie das unbedingt machen wollen, aber ich hoffe, es wird nicht ein Dauerbrenner.
Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sich das dann mit dem nächsten Wochenende in Wismar so weit entromantisiert, dass man dann erkennt, dass es vielleicht doch keine gute Idee ist, dass es der Natur des Skisprings auch so ein bisschen widerspricht. Da mache ich jetzt an der Stelle kein Geheimnis draus.
Ach, das wollte ich noch sagen mit High Five. Weißt du, woran ich da immer denke? An
Na?
hier zum Beispiel Willingen 5, also wo alle 5 Wettkämpfe reinzählen. Das hat mich gleich
Ja.
über High Five. Da denke ich wieder an das Format. Also die haben ja jetzt so viele Begriffe mittlerweile im Skisprung mit, wie heißt denn das in Willingen?
Willingen 5, ja, aber es
Ja,
gibt es
Willingen,
ja
doch
nicht
Willingen
mehr.
5, genau. Da habe ich
Yes.
gleich dran gedacht. Da gibt es ja noch andere Stationen, wo das auch alles zusammengerechnet wird. Und dann Mixteam und
Ja.
Superteam und um die Eule springen bei den Frauen und was weiß
Ja.
ich. Also, weiß ich meine, man weiß ja gar nicht mehr, welches Format und wir beschäftigen uns damit. Weil ich immer so,
Genau.
ja, war halt ein Wettkampf.
Ich nenne das Ding jetzt weiter konsequent Gruppenmodus, weil ich, vor allem wenn wir jetzt über die Frauen sprechen, ergibt das Wort High Five wieder gar keinen Sinn, weil wie gesagt, es waren ja nur Vierergruppen. Und ich konnte es fast gar nicht glauben, als ich es dann nochmal nachgeschaut habe. Es hat tatsächlich 20 Anläufe gebraucht, bis Nika Preuz mal ein Sommer-Grand Prix-Springen gewonnen hat. Da wird sie jetzt sehr erleichtert sein, dass sie das Ding auch von ihrer Bucketlist gecheckt hat. Denn jetzt, sie hat am Samstag gewonnen. Natürlich muss man sagen, vor Selina Freitag und Abigail Strait. Und natürlich ist Selina Freitag auch am zweiten Tag Zweite geworden. Diesmal hinter Abigail Strait und vor Nozomi Maruyama. Das heißt jetzt aber in der Endabrechnung, ihr habt es gehört, Nika Preuz ist am zweiten Tag nicht auf dem Podest gelandet, was zum einen mit ein bisschen Windpech, aber auch andererseits mit der wieder mal sehr übervorsichtigen Jury zu tun hatte. Wir haben eine kanadische Sommer-Grand Prix-Führende mit Abigail Strait, denn sie hat ja jetzt in den 2 Springen 160 Punkte gesammelt, genauso wie Selina Freitag, aber sie hat eben den Sieg mehr.
Und da muss ich auch wieder sagen, wie Nika Preuz, wenn das System so bleibt, wird sie ja noch mehr bestraft. Klar muss man vorsichtig sein, dass sie nicht zu weit springt. Aber ist sie im ersten Durchgang schon weit vorne und hat genug Punkte, dann kann man ja auch mal eher sagen, man ist jetzt vorsichtiger. Man kann ja dann gar nicht mehr vorsichtiger sein, also die Athleten vielleicht einen Schutz nehmen. Und das ist eben dann auch die Gefahr. Wie handhabe ich das dann? Weil so sagt man, okay, sie ist dann nicht so weit gesprungen, hat aber noch genug Punkte aus dem ersten Durchgang gehabt.
Ja.
Auch schwierig. Also auch als Trainer, was mache ich jetzt? Schütze ich meine Athleten? Weil das ist ja, ja, alles oder nichts. Und
Sie
das
ist
sehe ich
in.
auch eine große Gefahr, und dass du da eher gerade so eine Athletin, also oder die halt topfit sind, eher damit bestrafst dann.
Total. Also sie ist in einem Durchgang für die Konkurrenz definitiv schlagbarer als in zwei. Das hat das Wochenende klar und deutlich gezeigt. Also wenn
Und
das.
dann gewinnt auch nicht die Beste unbedingt. Also es, wie gesagt, man hat ja zum Glück mit dem ersten Tag gesehen, okay, es waren ja so die gleichen Namen vorne, es war jetzt nicht komplett was ganz anderes.
Ja.
Aber wenn du beim Großereignis dann eben nur Vierte wirst, weil nur ein Wettkampf zählt, im Endeffekt geht es ja auch um viele Punkte oder der Gesamtweltcup damit wegschmeißt vielleicht.
Ja, wäre das normale Springen gewesen, hätte Nika Priolz das Springen wieder gewonnen.
Genau, und das meine ich ja.
Ach ja, das finden wir sehr, sehr unbefriedigend, wie ihr vielleicht schon hört. Aber um jetzt mal auf Selina Freitag zu sprechen zu kommen, sie war trotzdem sehr, sehr zufrieden und hat interessanterweise auch genau das hervorgehoben, was du vorhin gesagt hast, dass man erstmal erleichtert ist, dass man diese Regelumstellung alle so geschafft hat und dass die Umstellung für sie persönlich gar nicht so groß war, dass sie sagt, hey, ich habe jetzt ein Fundament, auf dem ich aufbauen kann. Und die Sprünge waren zwar nicht optimal, aber ich bin trotzdem da, wo ich letzte Saison auch schon war. Und das kann für sie ja für den restlichen Saisonverlauf nur positiv sein.
Ja, auf jeden Fall. Sie hat das, glaube ich, gleich mitgenommen aus dem Winter heraus. Es ist jetzt auch keine Regelumstellung, wo du sagst, jetzt ist für den Athleten komplett eine neue Regelung. Jetzt wird eben einfach nur schärfer kontrolliert. Und aber das meine ich ja, du bist jetzt froh, das Wochenende hat alles gepasst, aber das heißt ja nicht, dass nächstes Wochenende dein Material wieder passt. Das ist ja eigentlich das
Ja.
Extreme, dass du eigentlich jedes Wochenende erstmal zittern musst irgendwo, auch wenn du weißt, du hast alles regelkonform gemacht und trotzdem kannst du jetzt disqualifiziert werden.
Ja,
Klar, ich denke
das.
mal, wenn du dann im Wettkampfgeschehen bist, umso länger du wieder dabei bist, umso lockerer gehst du damit auch um. Aber wenn es dich dann doch mal wieder erwischt und der Tag kommt dann, dann fängst natürlich wieder das Gedankenkarussell von vorne an.
Ja, das
Also ich sehe
ist
das schon als
definitiv
sehr,
so.
sehr große Herausforderung für alle Sportler, Sportlerinnen.
Ja, ist ja mental eine zusätzliche Belastung, die du
Und das auf Dauer, also wenn
on
man hier auch
top noch
sehe, wie
hast,
viele
ja.
Wettkämpfe in der Saison dann stattfinden werden.
Ja. Das ist so, ja. Aber auch hier müssen wir wieder das Lob an Team Japan aussprechen. Sie haben zum Glück noch den einen Podestplatz geholt mit Nozomi Maruyama. Es wäre schon eine Ironie gewesen, wenn diese Mannschaftsleistung nicht dazu gereicht hätte. Sie führen auch die Nationenwertung an, weil sie an beiden Tagen mindestens 4 Springerinnen in den Top 10 hatten. Also kann man nur wieder das bestätigen, was du vorhin schon angedeutet hast. Für die war die Umstellung offenbar ja auch nicht so groß und die Sprünge funktionieren einfach.
Ja, ich glaube, dass die gut Ski springen können, das war auch in den letzten Jahren zu sehen. Auch
Ja.
ansatzweise ja gerade bei der WM in den Training. Und ich denke auch, dass sie eher davon profitieren, dass jetzt schärfer kontrolliert wird.
So ist es. Auch das deutsche Team hat ein ordentliches Mannschaftsergebnis. Fabriziert, denn nicht nur Selina Freitag hat sehr, sehr gute Sprünge abgeliefert, auch Emily Turazza hat auf sich aufmerksam machen können, vor allem am Samstag mit Platz 7, am Sonntag war sie dann 12. und auch Juliane Seifert hat einen Top-10-Platz eingefahren, also auch da muss man sagen, sie sind im weitesten Sinne mit der A-Garde da gewesen, bis auf Katharina Schmid und Agnes Reisch waren sie alle da. Bei den anderen Nationen war es sehr gemischt, manche waren mit voller Kapelle da, die Kanadierinnen zum Beispiel, die Österreicherinnen waren gar nicht da. Also auch da ist noch ein bisschen schwierig, das Ergebnis einzuordnen, wenn das Feld so gemischt war, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, gerade die, die jetzt zum ersten Mal mit dabei waren, auch aus kleineren Nationen, haben da schon sehr, sehr viel draus gemacht. Und da müssen wir über eine zweite Kuriosität sprechen, die sich da noch ereignet hat. Denn ihr habt es vielleicht gesehen, am Sonntag gab es insgesamt 5 Springerinnen, die auf Platz 28 gelandet sind, aus dem einfachen Grund, dass sie mit 0 Punkten in die Wertung eingegangen sind, weil sie nämlich so kurz gesprungen sind, dass durch die Minuspunkte bei der Windkompensation, die Haltungsnoten das nicht mehr ausgleichen konnten, dass sie überhaupt Punkte gesammelt haben. Aber sie sind alle 28. geworden und haben somit jeweils 3 Punkte für die Sommer-Grand Prix-Wertung bekommen. Das hat es so, glaube ich, auch noch nicht gegeben.
Ja, ist mir jetzt auch neu, also ist fast gar nicht möglich, habe ich gedacht, aber wie scheint.
Ja.
Ja. Ich meine, den Vorteil, den sie jetzt auch haben, so wird es ja auch im COC sein. Man muss ja manchmal erstmal COC-Punkt erreichen, dass man überhaupt zum Weltcup darf. Und wenn jetzt mal so das ist, dass du vielleicht 32. bist und dann eben zwei vor dir noch disqualifiziert werden, dann hast du zumindest mal den Punkt und wenn die Hürde schon mal geschafft ist. Und es wird ja auch die Wettkampfklassen runtergebrochen. Das ist natürlich schon gut, wenn du vielleicht jedes Mal scheiterst, weil vielleicht auch drei, sag ich mal, zu großes Material haben und du dann doch 30. wirst, das ist, glaube ich, für den Kopf dann auch was Gutes, wo du immer noch hoffen kannst, du kannst noch den Punkt mitnehmen. Und gerade wenn du auch lange verletzt warst und so und dann vielleicht immer knapp am zweiten Durchgang vorbeirutscht, Ja, das ist ja trotzdem für den Kopf was, dass du sagst, jetzt hast du mal wieder 2 Punkte im Weltcup geholt.
Auf jeden Fall. Und es gibt zwei Springerinnen, die darunter waren, die sich ganz besonders darüber gefreut haben. Wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn sie nicht am ersten Tag schon gepunktet haben. Nämlich Marie Thomas Couturot und Caroline Rochard. Die erste von den beiden kommt von der Insel La Réunion. Hast du schon mal von La Réunion
Ja, das ist
gehört,
auf jeden Fall
Lioli?
nicht bei uns in Europa, würde ich sagen. Ne? Das ist
Das ist
doch,
richtig.
das ist ja nur wegen französischer Kolonie. Ne?
Genau.
Genau.
Ja. Die Insel liegt vor Madagaskar.
Gut, ich hätte jetzt nicht genau gewusst, wo sie liegt, aber auf jeden Fall schon
Ja.
mal gehört und dass es nicht in Europa liegt, zumindest geografisch.
Das finde ich
Ja,
sehr cool.
lustig.
Solche Geschichten liebe ich.
Aber wohnt sie jetzt in Frankreich? Also ist sie
Ja,
dann
ja,
La
ja,
Réunion
ja.
gewohnt, weil da wird es ja keine Chance geben. Jedenfalls
Genau,
nicht.
also
Noch nicht.
die Familie ist übergesiedelt, ja, genau.
Gut, wenn sie
Und
vielleicht mal
die
Olympiasiegerin wird, dann bauen sie vielleicht auch noch eine Schanze im
Ja,
Heimatort.
ich glaube, wenn die ihre Heimat nicht verlassen hätte, hätte die wahrscheinlich nie Schnee
Nee, das meine
kennengelernt.
ich,
Ja,
deswegen habe ich ja gleich
ja,
gefragt.
ja. Und die zweite Springerin ist Caroline Rochard, wie bereits angesprochen. Und die dürfte dir zumindest noch unter einem anderen Namen bekannt sein, nämlich unter dem Namen Caroline
Espio?
Espio.
Da hätte ich jetzt gleich gesagt. Ach, die, sie, ja, siehst du. Ach,
Ja.
die hat wieder Comeback gemacht, oder was?
Ja, sie hat im
War sie nicht
Februar ist.
Trainerin?
Sie war Trainerin, sie ist auch Anzugschneiderin bei den Französinnen und TV-Expertin gewesen bei den Kollegen von Eurosport. Ist jetzt 32 Jahre jung, inzwischen auch Mama und
Genau, das weiß ich auch, ja.
ja, sie ist hat im ich glaube Februar 2012 ihre bis dato letzten Wettkämpfe bestritten, bevor sie dann im Februar 2025 wieder eingestiegen ist.
Und das will sie jetzt durchziehen. Also jetzt nicht nur mal, weil es jetzt eine Heimat war, sondern.
Sie möchte zu den Olympischen Spielen. Das ist ihr
Das
erklärtes
war sie noch
Ziel.
nicht dann, ne? Sozusagen. Das wollte sie sich jetzt bestimmt
Genau,
noch
ging ja
mal.
damals noch
Okay.
nicht, ja.
Also Respekt. Ich glaube, das geht aber auch nur in solchen Nationen, die klein sind.
Ich glaube auch, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, das
Weißt du, wo
weiß ich
sie
tatsächlich.
wohnhaft ist? Ist sie Profilerin?
Nee, in Autron, aber das ist ja auch ein Skiort. Also sie hat
Also da
zumindest zu
steht
Hause
eine.
eine
Also
Heimschanze.
das wollte ich mal wissen, weil das ist ja auch
Ja.
entscheidend, weil wenn du das nicht hast mit Familie, dann, also sag ich mal,
Ja.
ich würde jetzt Comeback machen, würde gar nicht gehen.
Ist ein bisschen schwierig, ja.
Ja.
Ja. Aber also das fand ich wirklich zwei sehr, sehr schöne Geschichten. Es gab ja auch noch nicht viele Mütter im Skispringen. Also die einzige, die mir jetzt eingefallen ist, war Helena Olsson-Smeby.
Die wollte ich jetzt sagen. Und die hat es ja
Ja.
eigentlich auch nur in Anführungsstrichen gemacht wegen den Olympischen Spielen. Aber sie hat auch danach gesagt, das war, hat sie schon sehr viel geopfert, auch ihrem Kind gegenüber. Das war ihr
Das
dann
glaube
schon
ich,
auch
ja.
bewusst. Und hat, ich glaube,
Ja.
sie würde es auch nicht nochmal so machen, wenn es nicht Olympische Spiele gewesen wäre hätte. Und sie ist ja auch richtig gut gesprungen. Also
Ich
ich
wollte
glaube,
gerade
schwierig
sagen, die
ist
ist.
dann das, ja, die war ja richtig gut, aber ich glaube, schwierig wäre es dann gewesen, in die nächste Saison zu bringen, weil das ist ja immer erstmal leichter, weil du ja auch nichts erwartest und einfach springst, sage ich mal. Und ich denke mal gerade auch, für die Caroline, die hat jetzt, ich meine, ein Team, wo es wirklich möglich ist, um mit besten 4 zu kommen, sich für Olympia zu qualifizieren, ist es ja jetzt nicht wie in Deutschland. Also du kannst ja mit relativ wenig Druck in die ganze Sache erstmal gehen, würde ich behaupten. Aber
Ja,
klar, die
vor allem
ganze
jetzt.
Materialveränderung, viele Großschanzen. Wenn du Mama bist, springst du vielleicht auch gedanklich ein bisschen anders, als wenn du jetzt wie eine Nika Preyerz mit deinen zarten, wie alt ist Nika Preyerz?
20,
19,
ja.
20?
Ja.
Ja.
Aber das Positive ist, weil du das jetzt auch gerade mit den Punkten noch angesprochen hast, sie hat die Punkte jetzt. Und man muss sagen, es ist einfacher, sich das lebenslange Weltcup-Startrecht zu erspringen im Sommer Grand Prix, als jetzt im Weltcup logischerweise, weil die Starterfelder eben nicht so stark sind. Also sie muss jetzt nicht Gedanken machen, dass sie diese Punkte wiederholt und sich ewig lang da irgendwie drum bemühen, weil es ja bei den Frauen auch noch schwierig ist, weil du im ICOC ja unter die Top 15 springen musst, nicht nur unter die Top 30, um im Weltcup starten zu dürfen.
Aber lieber Luis, löscht
Ja.
das? Also wenn, also hätte ich jetzt kein Weltcup-Startrecht mehr.
Doch,
Weil ich war ja
du
schon
hast
mal
es
im
ja
Weltcup.
ersprungen.
Ja. Und
Ja,
die
du darfst
Caroline
es
war
ja
doch aber auch
behalten
schon
für
im
die Mitte.
Weltcup, oder?
Bitte?
Die Caroline war ja auch schon im Weltcup, oder?
Nee, nein, sie hat
Ach so,
keinen
deswegen,
Weltcup-Start.
okay.
Ja.
Das war mir jetzt nicht, hätte ja auch sein können, dass du sagen, wenn du 10 Jahre nicht gesprungen bist, musst du dich erstmal wieder.
Nee, die behältst du ja für den Rest deines Lebens, ja.
Also kann ich einen Klinker starten.
Go for it. Ich bin dabei. Wenn du meinst, das ist eine gute
Nee.
Idee.
Einmal geht schon.
Ja, zweites Mal ist dann die Frage, ja. Ja, auf jeden Fall schön, dass wir solche Geschichten auch auf jeden Fall nochmal für euch transportieren durften. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Helena Olsson-Smeby ist bei Olympia 14. geworden und im Gesamtweltcup 15. die eine Saison,
Ja,
die sie noch
die
nicht
ist richtig,
gesprungen
die ist
ist.
echt super gesprungen. Das war fast die beste Norwegerin
Wahnsinn.
in der Saison und die ist auch bei den Olympischen Spielen Training richtig weit vorne gewesen. Da haben sie schon gedacht, nicht, dass die noch, da richtig
Ja.
zuschlägt.
Das sind Geschichten, die das Frauenskispringen schreibt, liebe Flugshow-Freundinnen und Freunde. Und damit kommen wir jetzt zum Ende dieser langen, langen Ausgabe. Aber das Gute ist, wir hören uns in der nächsten Woche schon wieder, denn am Wochenende steht der Sommer-Grand Prix in Wismar an, dann sicherlich mit etwas veränderten Starterfeldern. Also zum Beispiel die Garde, die jetzt seitens der Norweger da war, die wird dort nicht am Start sein. Von den Österreicherinnen wird ein Teil nach Wismar fahren, aber wie es jetzt genau aussieht, wissen wir noch nicht. Was wir wissen, ist, dass wir am Samstag wieder die klassischen Einzelspringen und dann am Sonntag nochmal den Gruppenmodus, ich benutze nicht den offiziellen Namen, nochmal sehen werden. Und dann ja, haben wir wieder viel zu besprechen. Wir hoffen nicht ganz so viel wie heute, weil es doch, glaube ich, ein bisschen länger geworden ist, als wir uns das vorgestellt hatten, aber es lag eben sehr, sehr viel auf dem Tisch.
Ja, und ich glaube, wir müssen uns selber erstmal noch drüber bewusst werden, was jetzt wie bedeutet. Und ich denke, ja, jetzt haben wir auch vieles erklärt. Und ich denke, dass wir auch nächste Woche dann doch mehr vielleicht auf die Ergebnisse schauen können und alles andere so ein bisschen hinten runterfallen lassen können, egal wer wie was disqualifiziert worden ist.
Und die TV-Übertragung wird ganz sicherlich auch eine bessere Qualität haben als die jetzt in Courchevel, weil da tue ich mich immer wahnsinnig schwer, was in die Sprünge hinein zu interpretieren. Also von daher freue ich mich jetzt schon auf nächste Woche und sage für heute wieder vielen lieben Dank, liebe Uldi, dass du mit dabei warst. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
Gerne, gerne. Ich hoffe, wir haben nicht zu durcheinander alles gebracht und ja, dass die Zuhörer ja alles zusammenfassen konnten für sich auch nach dem Podcast. Ich glaube, das ist diesmal wirklich nicht so leicht. Ist mir auch bewusst und ja, ich denke, wir fuchsen da uns auch noch mehr rein, lieber Luis. Und hat mir auch trotzdem wieder viel Spaß gemacht und man ist irgendwie wieder ein bisschen drin im ganzen Geschehen.
So ist es. Sagt uns auf jeden Fall gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann lasst uns das auf jeden Fall auch wissen. Auch für uns war das jetzt eine kleine Umstellung, aber wie gesagt, wir hoffen, dass wir es ganz gut gemeistert haben. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin gilt, fliegt, soweit es geht.